Pferdegesundheit. Ein Podcast der Gesellschaft für Pferdemedizin. Über 1 Million Pferde leben in Deutschland. Ihre tägliche Versorgung und die Sorge um sie stehen im Mittelpunkt. Und man spürt sofort, wenn etwas nicht stimmt. Folge 30. Fütterung Teil 2.
Also prinzipiell muss man sagen, dass das, was auf der Deklaration draufsteht, ist auch drin. Also dieses Vorurteil, dass da irgendwie auch die letzten Futtermittel zusammengeklaubt werden und ein Pellet gepresst wird, das ist falsch. Die Futtermittel haben dieselben Kriterien der Reinheit, der Zusammensetzung wie in einem Müsli. Nur man sieht es nicht.
Professor Carsten Feige ist Leiter der Pferdeklinik der Tierärztlichen Hochschule in Hannover und Präsident der Gesellschaft für Pferdemedizin. Mein Name ist Ina Tenz und wir sagen herzlich willkommen zu einer zweiten Folge zum Thema Fütterung. In Folge 1 ging es um die Pflicht quasi bei der Fütterung, um das Raufutter. Und heute sprechen wir über die Kühe. Jeder kennt es, in den Stallgassen und Futterkammern stehen 1000 Pötte mit Müsli, Mineralien, Kraftfutter, Extrafutter. Es wird gefachsimpelt über Heukorps, über Öle, über Mineralzugaben. Und viel hilft nicht immer viel. Das ist auch so ein Sprichwort. Aber manchmal fehlen ja auch tatsächlich wichtige Bestandteile. Also ein breites Feld. Und damit räumen wir heute auf mit den sogenannten Futtermythen. Und auch diesmal haben wir wieder die Unterstützung von Professor Ingrid Verführt von der Universität in Leipzig.
Ja, hallo Frau Tenz. Schön, dass wir uns heute unterhalten können zum Thema Kraftfutterfütterung. Ein zweites Thema, das auch in den Bereich der Fütterung gehört, dass wir nicht übergehen dürfen, das große Bedeutung hat, immer wichtiger wird aufgrund der Vielzahl der Produkte, die wir zur Verfügung gestellt bekommen. Und aus dem Grund freue ich mich, dass wir wieder die Ingrid Verführt hier begrüßen können, die uns zu den einzelnen Futtermitteln sicher einige Details als Information geben wird. Vielen Dank, Ingrid, dass du heute da bist. Und wir legen gleich los. Frau Tenz, bitte.
Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Kraft- und Ergänzungsfutter?
Ja, ich wollte auch erstmal unsere Zuhörer, Zuhörerinnen begrüßen. Ich freue mich sehr auf diesen Podcast mit diesem sehr spannenden Thema. Es geht ja jetzt direkt schon in den Einstieg. Was ist eigentlich Kraftfutter? Was ist Ergänzungsfutter? Beim Kraftfutter kann man relativ pauschal sagen, das ist eigentlich, kann ganz unterschiedliche Futtermittel sein, die aber eben einen hohen Energiegehalt haben, um beispielsweise das, was über das Raufutter an Energie nicht zugeführt werden kann, bei Tieren, die eine gewisse Leistung haben, eben die Energie ergänzen zu können. Zum einen zählen zu den Kraftfuttermitteln beispielsweise die Getreide, da haben wir Hafer, Gerste, Mais, Dinkel. Rein theoretisch könnten wir auch Reis an Pferde füttern, aber wir haben eben auch die Möglichkeit, als Kraftfutter Ergänzungsfutter einzusetzen, wobei wir, das können eben auch Kraftfutter sein, die also eben sich auszeichnen durch einen hohen Energiegehalt. Die sind in der Regel auf der einen Seite, können das sehr stärkereiche Ergänzungsfuttermittel sein, die eben dann auch die genannten Getreide neben weiteren Futtermittel wie Leinsamen, Erbsen, Soja enthalten. Aber wir haben eben auch auf dem Markt Ergänzungsfuttermittel, die auch Kraftfutter sind, die aber Stärke und Zucker reduziert sind. Und das heißt, da resultiert dann doch im Wesentlichen der hohe Energiegehalt in so einem Futtermittel, beispielsweise über Fettzulagen oder eben auch Saaten, die sehr hohe Energiegehalte haben, die aber nicht zu den Getreide zählen. Also so wäre erstmal groß die Unterscheidung zwischen, was eigentlich Kraftfutter sind und Ergänzungsfuttermittel. Wenn man, fasst man eigentlich in der Regel noch ein bisschen breiter. Sie ergänzen irgendwas. Das kann ein energiereiches Ergänzungsfuttermittel sein. Das ist aber auch denkbar, dass sie Mineralstoffe ergänzen oder Proteine ergänzen oder auch andere Ergänzungen machen, beispielsweise im Rahmen von Gelenkprodukten. Also Ergänzungsfutter ist sehr breit zu sehen, mit was wir eben zu beispielsweise Heu ergänzen. Und ein Sektor sind dann quasi die Kraftfutter, was eben auf der einen Seite Getreide sein können oder eben energiereiche Ergänzungsfuttermittel.
Ich sehe schon, auch das wird eine umfangreiche Folge. Halten wir uns noch ein bisschen auf beim Kraftfutter. Den Stich der Hafer ist ja so ein herkömmlicher Satz und oft ist was dran. Viele Pferde reagieren auf zu viel Hafer mit ja entsprechend Übermut und einer schweren Handelbarkeit, sage ich es mal so. Stimmt das? Und warum reagieren Pferde unterschiedlich auf das Futtermittel Hafer?
Also es ist auf jeden Fall eine Praxisbeobachtung, die ich auch selber bestätigen kann. Es ist sicherlich einmal so, dass viele Leute den Energiebedarf ihres Pferdes völlig falsch einschätzen und jeder Freizeitreiter sehr schnell schon postuliert, mein Pferd ist ein Sportpferd und geht höhere Leistung und dann werden eben vielleicht auch sehr hohe Mengen an Hafer gefüttert und Hafer ist nun mal ein energiereiches Futtermittel. Wir haben bisher auch noch keinen Stoff isolieren können, wo man sagt, da ist speziell irgendwas, wo die Pferde eben ja besonders aufgeregt sind oder das zentrale Nervensystem in irgendeiner Weise beeinflusst wird. Also von daher haben wir noch keine Substanz gefunden. Aber man muss natürlich sagen, wenn wir Hafer mit anderen Getreiden vergleichen, ist der Hafer ein sehr leicht verdauliches Futtermittel.
Also kurzkettig wahrscheinlich.
Nee, das weiß ich jetzt nicht, was mit kurzkettig, sondern
also die Kohlenhydratketten sind relativ kurz, ähnlich wie bei Weizen.
Nee, eigentlich nicht, sondern es geht gar nicht. Also die sind schon lang, aber es geht eben um den Verzweigungsgrad und gibt es mehr Möglichkeiten, von der Amylase an diese verzweigten Ketten ranzugehen. Und das ist eben bei der Hafer die Stärkestruktur sehr locker gewunden nur und die Enzyme, die dann sozusagen die kleinen Bausteine freisetzen, werden eben sehr schnell dann vom Dünndarm aufgenommen, gelangen ins Blut. Das heißt, nach der Haferfütterung haben die Pferde dann eben auch ja 90 Minuten, 120 Minuten nach der Futteraufnahme sehr hohe Glukosespiegel, dem folgen natürlich auch hohe Insulinspiegel. Und es ist sicherlich denkbar, dass der Hafer eine sehr schnell verfügbare Energie zur Verfügung stellt. Möglicherweise spielt tatsächlich diese Schwankung in der Glukose eine Rolle, ohne dass wir es wirklich nachweisen können.
Wäre das bei Weizen auch so? Und warum füttert man eigentlich kein Weizen?
Weizen hätte theoretisch auch eine sehr schnell verfügbare Stärke, aber wir füttern traditionell jetzt nicht mehr Weizen. Früher, wenn man mal die alten Gestützbücher von Trakehnien sich anguckt, da wurde sehr viel Weizen gefüttert, teilweise auch bis zu 4-5 Kilogramm. Aber wir züchten natürlich den Weizen eben auf Backeigenschaften. Das heißt, wir haben einen sehr hohen Anteil an Klebereiweiße drin, damit eben auch das Brot eben schön verbacken kann. Und diese Klebereiweiße haben eben den Nachteil, dass sie eben verkleistern können. Das ist so ein bisschen der Grund, warum eben aus einer sehr traditionellen Fütterung eben Weizen auf einigen Gestüten wir das eben nicht mehr machen, weil einfach wir ganz andere Sorten haben und da das Risiko eben für Magenkoliken besteht. Allerdings ist es weiterhin so, dass durchaus ein geringer Anteil an Weizen in Ergänzungsfutter 10-20% durchaus vorkommen können, aber eben keine höheren Mengen, weil das einfach dann relativ riskant ist. Das ist eigentlich der Grund. Von der Verdaulichkeit erstmal per se, der Stärke, wäre es ein wunderbares Futtermittel.
Und noch eine Frage zum Thema Hafer. Jetzt gibt es ja oft schwarzen Hafer. Da heißt es, ja, der ist besser und den sollte man für Pferde füttern. Und auch der Unterschied zwischen gequetschtem Hafer und einfach naturbelassenem Hafer. Können Sie dazu was sagen?
Also prinzipiell gibt es keine Unterschiede in den Nährstoffgehalten zwischen dem hellen Hafer und dem schwarzen Hafer. Wir in Deutschland füttern doch eher traditionell sogar noch den hellen Hafer, während andere Länder wie Frankreich durchaus eben auch diesen schwarzen Hafer füttern. Aber energetisch gesehen und auch von den Verdaulichkeiten gesehen gibt es eigentlich keine Unterschiede zwischen dem hellen und dem Schwarzhafer. Ist sicherlich dann auch eher eine Modeerscheinung. Dann hatten Sie ja noch gefragt, muss man Hafer quetschen? Muss ganz klar sagen, wenn man gesunde Pferde haben, die nicht im Zahnwechsel sind oder alte Pferde, muss man den Hafer eigentlich nicht quetschen. Wir empfehlen es sogar, ihn nicht zu quetschen, weil wenn natürlich ein Haferkorn, ist ja auch eine Schutzhülle vor Milben, Bakterien und so weiter, eben vor Verderb. Und die Verdaulichkeit der Stärke, also wie gut die Stärke im Dünndarm aufgenommen wird, da gibt es faktisch keine Unterschiede zwischen dem ganzen Hafer oder dem gequetschten Hafer oder dem Walzhafer. Also dadurch, dass eben dadurch der Futterwert nicht besser wird durch das Bearbeiten, aber quasi das Risiko für einen Verderb, weil nämlich die Stärke dann schön aufgeschlossen ist und entsprechend sich Bakterien sehr viel besser anhaften können, empfehlen wir tatsächlich bei gesunden Pferden den Hafer nicht zu quetschen. Diejenigen, die aber jetzt eine Haferquetsche zu Hause haben und das jeden Tag frisch machen, ist es kein Problem, aber grundsätzlich besteht die Notwendigkeit, nicht Hafer zu quetschen. Also die Verdaulichkeit bleibt eigentlich mehr oder weniger gleich. Ausnahme sind Pferde, die im Zahnwechsel sind. Da kann sein, dass die Kauaktivität oder das Zermahlen nicht ganz so optimal ist. Und alte Pferde, da würden wir dann vielleicht auch eher im Bereich der Haferflocken gehen.
Mhm. Und reden wir über alternative Kraftfutter zum Beispiel, gibt es ja auch da diesen Mythos. In einigen Stellen hört man, Gerste und Mais nicht füttern, das lagert nur Wasser ein. Ist da was dran?
Also das habe ich tatsächlich so als Gerücht gar nicht so gehört. Es gibt aber tatsächlich so sehr viele Vorbehalte, Gerste oder Mais zu füttern. Viele Reiter berichten, wenn sie Mais füttern, dass die Pferde mehr schwitzen. Das kann man sicherlich dadurch erklären, dass sowohl in der Gerste als auch im Mais die Stärke nicht ganz so locker gewunden ist. Das heißt, wir müssen die Gerste, oder das empfehlen wir, die Gerste und den Mais thermisch aufschließen. Wir erhitzen den, das ist also ähnlich wie bei Kartoffeln. Rohe Kartoffeln vertragen wir auch nicht. Wenn wir sie kochen, dann schließen wir die Stärke auf, können wir wunderbar vertragen. Und durch diesen Hitzeaufschluss der Stärke in der Gerste und Mais haben wir eigentlich auch wiederum sehr hohe Aufnehmbarkeit im Dünndarm. Machen wir das nicht, füttern wir ganze Maiskörner, und das ist das, was auch die Reiter dann berichten, dann wird die Stärke des Mais nicht im Dünndarm aufgenommen, sondern gelangt in den Dickdarm. Und immer wenn die Mikroflora schnell was zu fressen hat, vermehrt sie sich und dann bildet sie entsprechend Gas und Wärme. Und das ist sicherlich ein Phänomen, was damit zusammenhängt. Aber Gerste und Mais können beide sehr gut eingesetzt werden. Man kann durchaus auch auf größeren Betrieben mal gucken, welches Futtermittel auch wirtschaftlich interessant ist. Vom Energiegehalt sind Gerste, es steht so in der Mitte zwischen Hafer und Mais. Also Mais wäre das energiereichste, Gerste so in der Mitte und Hafer wäre von den energiereichen Futtermitteln noch das energieärmste. Aber die Anflutung der Stärke ist anders. Deswegen für Gerste und Mais immer ein flockiertes Getreide nehmen.
Mhm. Und welche alternativen Eiweißquellen gibt es noch für Pferde? Also man hört ja manchmal, dass die Isländer angeblich auch Fisch vertragen. Ist da was dran?
Ich muss vielleicht nur per se sagen, dass Getreide, die wir jetzt genannt haben, nicht eiweißreich sind. Hafer, Weizen haben so mittlere Eiweißgehalte. Mais, den nutzen wir ja ganz gerne, wenn wir Nierenpatienten haben, wo wir sehr wenig Eiweiß füttern. Also sie sind nicht für uns typische Proteinlieferanten, weil auch in dem Getreide das Aminosäurenmuster nicht optimal ist. Das heißt, dann greifen wir tatsächlich auf Proteinträger zurück. Sie haben das Fischmehl angesprochen. Das ist tatsächlich so, dass in Island, ich habe das selber schon gesehen, Pferde teilweise im Winter mit Heringen gefüttert werden. Die werden dann gefroren auf die, wenn sie draußen gehalten werden, auf die Heulage gekippt. Und ich weiß nicht, ob die Pferde es freiwillig aufnehmen, weil sie vielleicht einen Natriumbedarf haben und deswegen die Fische aufnehmen. Aber das wird tatsächlich eben auch beobachtet. Generell spricht aber, sind wir zwar vom Proteinträger weg, spricht auch tatsächlich nichts dagegen, Fischöle einzusetzen beim Pferd, weil natürlich der Anteil der Omega-3-Fettsäuren ist besonders hoch, quasi von Produkten aus dem Fisch. Pferde fressen auch gerne Fischöl, aber durch den Geruch sind dann doch meistens die Pferdebesitzenden eher abgeneigt, kein Fischöl zu füttern. Aber wenn wir haben auch selber vergleichsweise mal Sonnenblumenöl, Fischöl etc. gegeneinander verglichen bei den Pferden, und da hatten wir, Pferde hatten keine Probleme, eben Fischöl aufzunehmen. Wir müssen allerdings beim Pferd genau darauf achten, das Pferd ist ein Lebensmittel, erstmal rechtlich gesehen, ein lebensmittelliefernes Tier. Das heißt, tierische Proteine, das Fischöl wäre tatsächlich eine Ausnahme. Tierische Proteine dürfen wir beim Pferd gar nicht einsetzen. Also von daher kommen solche Fragen. Also Fischöl wäre in Ordnung, aber andere tierische Proteine dürfen rechtlich gar nicht eingesetzt werden. Halte ich auch nicht für sinnvoll.
Bei Schlachttieren, aber...
Ja, das ist richtig, aber ich finde es auch sehr widersinnig, muss ich ganz ehrlich sagen, ein Pflanzenfresser mit einem tierischen Protein, wir nehmen das Fischöl mal raus, zu füttern. Eine Ausnahme wären noch die Eier, es ist auch als Eiweißquelle. Aus vielen alten Überlieferungen werden ja auch Eier an Pferde gefüttert.
Da gibt es glänzendes Fell.
Genau, die Proteinqualität vom Ei ist ja hervorragend, ist mit eins der besten Futtermittel, die wir haben. In Bezug auf die Proteinqualität, auch Milch oder Milchprodukte sind ja auch tierische Produkte. Da können wir durchaus auch Milchpulver einsetzen oder Magermilchpulver, um als Proteinquelle diese einzusetzen. Aber dennoch gebe ich zu bedenken, dass wir ja auch genügend pflanzliche Eiweißträger haben, die auch eher im normalen Spektrum eines Pferdes liegen würden. Dazu zählt die Luzerne, die wir ja schon erwähnt haben, sehr eiweißreich ist die Espasette. Also wenn wir so eher im Rauffutterbereich, wenn wir mal so auf andere Saaten gucken, ist Soja wäre ein Proteinträger mit einer sehr guten Aminosäurenzusammensetzung. Hier gebe ich kritisch zu bedenken, ob wir aus ökologischer Sicht wirklich Soja in größeren Mengen noch einsetzen sollten. Denn nicht alles Soja wird in Deutschland oder in Europa angebaut, sondern muss eben auch eingeführt werden. Aber wunderbare Proteinträger sind Erbsen, Erbsenflocken, hochwertiges Protein. Für Stuten, Zuchtstuten, laktierende Stute wäre auch das Lupinenprotein von großem Interesse, weil da einige Aminosäuren sind, die für die Milchbildung besonders benötigt werden. Also von daher auch ein interessantes Futtermittel. Ich würde also tatsächlich empfehlen, doch auch beim Pferd bei den pflanzlichen Proteinträgern zu bleiben.
Gehen wir zurück zu der Philosophie in einem Stall. Es werden Pellets gefüttert, zusätzlich zum Hafer. Niemand weiß so recht, was da drin ist. Und dann heißt es, ja, das sind ja nur also Pellets, so diese billigen Dinger. Ich sag jetzt keine Firma von XY, kannst du auch gleich Spanplatten verfüttern. Oder aber sind Pellets durchaus eine gute Alternative zum teureren Müsli?
Also prinzipiell muss man sagen, dass das, was auf der Deklaration draufsteht, ist auch drin. Also dieses Vorurteil, dass da irgendwie auch die letzten Futtermittel zusammengeklaubt werden und ein Pellet gepresst wird, das ist falsch. Die Futtermittel haben dieselben Kriterien der Reinheit, der Zusammensetzung wie in einem Müsli. Nur man sieht es nicht. Und wir selber mögen morgens unser Müsli essen und dann wollen wir das auch, adaptieren wir das sehr schnell für das Pferd. Die Pellets eignen sich gerade vielleicht auch bei Pferden mit Atemwegsproblemen, weil im Vergleich zum Getreide könnte man natürlich noch Öl, Pflanzenöl reingehen, um Stäube zu binden, aber sie sind natürlich komplett staubfrei. Den einzigen Nachteil, den ich bei den Pellets sehe, ist, wir haben jetzt ja auch über den Getreideaufschluss gesprochen, durch das Pelletieren findet in der Regel ein etwas geringerer Stärkeaufschluss statt. Das betrifft die Gerste und den Mais. Das heißt, die Verdaulichkeit der Stärke ist nicht ganz so optimal als beispielsweise, wenn wir Getreideflocken in einem Müsli sehen. Da ist also ein deutlich anderes Hitzeverfahren eingesetzt worden, was eben eine bessere Stärkeverdaulichkeit bringt. Das wäre für mich der einzige Nachteil, den ich sehen würde, dass bei Pferden beispielsweise, wo die vielleicht nicht gut Körpergewicht zunehmen, dass man sagt, dann würde ich vielleicht mal von einem Pellet, wenn die Grundration stimmt, auf ein Müsli oder vielleicht auf das flockierte Getreide zurückgreifen. Ansonsten haben die Pellets genauso ihren Wert. Sie haben auch ein geringeres Schüttgut. Das veranlasst natürlich auch, dass man eben größere Mengen gut lagern kann. Und durch diese kompakte Oberfläche, wenn sie korrekt pelletiert sind, ist natürlich auch ein Futtermittel, was hygienisch sehr gut ist, weil es durch diesen Erhitzungsprozess eben auch relativ wenig Keime nur noch enthält und was sich sehr, sehr gut auch lagern kann. Bei den Müslis haben wir zwar die aufgeschlossenen Getreideflocken, zum Teil sind da ja auch noch Sojaflocken, Möhren etc. drin. Das finden wir aber durchaus auch alles in dem Pellet. Viele Müslis, und ich finde das auch jetzt per se überhaupt nicht schlimm, sind leicht melassiert, damit eben ja auch die Komponenten zusammenbleiben und die Pferde sich jetzt nicht nur die leckeren Getreideflocken raussuchen, sondern vielleicht das Mineralpellet, was auch drin ist, auch nehmen.
Leicht melassiert heißt wahrscheinlich mit also Melasse, also Rübenzucker verbunden,
oder? Genau, und da reden wir aber von 2-3%. Also ich möchte da jetzt nicht irgendwie sagen, wenn die 2-3% Melasse aus dem Müsli fressen, dass sie deswegen Magengeschwüre bekommen oder eine hohe Glukosereaktion haben, sondern das wird ja im Grunde genommen technologisch, um die Futtermittel zu binden. Die haben aber den Nachteil, wir haben ja mittlerweile 15 Kilogramm Säcke, 20 Kilogramm Säcke, aber wenn man natürlich ein Müsli in großen Gebinden kauft, und gerade bei sehr hohen Temperaturen eben ein relativ langsamer Verbrauch ist, dann ist natürlich ein Müsli mit offenen Getreideflocken, mit Melasse leichter für den Verderb disponiert als eben so ein kompaktes Pellet. Aber beide Futtermittel haben ihre Berechtigung mit geringen Vor- und Nachteilen.
Dieser Podcast wird von der Pferdegesundheit von Böhringer Ingelheim unterstützt. Das Leben von Tieren und Menschen ist auf tiefe und komplexe Weise miteinander verbunden. Böhringer Ingelheim ist überzeugt, wenn Tiere gesund sind, sind auch die Menschen gesünder. Das Ziel des forschenden Familienunternehmen Böhringer Ingelheim ist es, die Gesundheit und das Leben von Menschen und Tieren durch die Prävention von Infektionskrankheiten, die Förderung von Tierwohl und die Stärkung der Bindung von Mensch und Tier zu fördern.
Ich gestehe, bei mir setzt so eine gewisse Überforderung ein, wenn ich durch einen Futtermittelladen gehe und diese Vielfalt an Müsli sehe. Alpengrünmüsli, getreidefrei, für Sportpferde, mit und ohne Hafer und von und bis. Gibt es eine generelle Empfehlung, was ein gutes Müsli ausmacht, oder ist es individuell auf das Pferd abgestimmt?
Also es kommt auf den Gebrauch an. Also was will ich erreichen? Habe ich ein Sportpferd mit einer hohen Leistung, dann würde ich durchaus auch weiterhin getreidereiche Müslis oder auch Pellets einsetzen, weil dann will ich ja auch ein bestimmtes Quantum Energie, schnell verfügbare Energie haben. Habe ich eher das Freizeitpferd, da eignen sich durchaus eben auch Stärke- und zuckerreduzierte Ergänzungsfutter, falls sie überhaupt eingesetzt werden müssen. Also ich muss mich erstmal fragen, was habe ich für ein Pferd? Welche Leistung hat das Pferd? Bei einer laktierenden Stute würde ich wiederum auf ein Müsli zurückgreifen, was höhere Proteingehalte hat. Aber ich sehe ein, es ist wirklich ein Dschungel an Futtermitteln und da ist auch die Futtermittelindustrie nicht immer hilfreich. Man muss sich, glaube ich, aber erstmal klar werden, braucht mein Pferd extra Energie oder brauche ich eigentlich nur eine Ergänzung, wo Mineralstoffe und Vitamine drin sind? Und je mehr das Pferd leisten muss, umso mehr gucke ich durchaus in den Sektor der energiereicheren Müslis. Und ich habe... Also man kann beide Formen einsetzen, mit Stärke oder ohne Stärke. Viele Reiter berichten, wenn sie Stärke reduziert füttern, dass die Pferde so ein bisschen antriebsloser sind. Das ist also denkbar, sodass man durchaus eben auch eine weiterhin auch die getreidereichen Müslis ihre Berechtigung haben. Es gibt natürlich einige Erkrankungen, wie zum Beispiel Magenschleimhautveränderungen, die wir mit einer hohen Kraft, also Stärkeaufnahme in Verbindung bringen. Aber man muss sich sowieso die Frage stellen, wie viel Kraftfutter oder Ergänzungsfutter braucht das Pferd? Die meisten Freizeitpferde brauchen gar kein Ergänzungsfutter mehr. Die würden mit Heu und einem vitaminierten Mineralfutter und einem Salzleckstein wunderbar klarkommen. Dann fällt auch keiner runter, weil das Pferd zu viel Energie hat. Und dann die Sportpferde, da reichen in der Regel auch Mengen an Ergänzungsfutter. Die sind so im Bereich von 2-3 Kilo. Und da muss man sagen, ist das Risiko für Magenschleimhautveränderung durchaus auch noch gut handelbar.
Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Hinweis an der Stelle. Wir haben ja in unserem Podcast über das Rauffutter, über die Heufütterung schon mal darauf hingewiesen, dass eher zu viel Energie angeboten wird, die Pferde übergewichtig werden und daraus auch eine schon nicht unerhebliche Anzahl von Krankheiten resultiert. Und gerade deshalb ist es, ich glaube, wichtig, darauf zu achten, dass hier eine angemessene Energieaufnahme stattfindet.
Also für die Freizeitpferde, die jeden Tag im Wald geritten werden oder jeden Tag also Bodenarbeit machen, also ist es meistens möglich, sie ausschließlich mit Heu zu füttern und entsprechend dann noch eine vitaminierte Mineralstoffergänzung. Es bringt dann auch energetisch nicht viel, 200 Gramm von einem Müsli zu füttern. Das beruhigt vielleicht die Pferdebesitzer, aber das bringt auch für das Pferd nicht wahnsinnig viel zusätzlich an Energie oder Nährstoffe. Also von daher sehe ich auch eher, dass zu viel ergänzt wird und die Leute dann auch Probleme mit ihrem Pferd haben. Und da sollte man immer, die Basis ist immer von mir, deswegen denke ich, ist das Rauffutter eigentlich auch die Kür. Die Basis ist immer, ein adäquates Rauffutter zu füttern. Und dann sind viele Ergänzungen nicht notwendig. Der Dschungel ist wirklich groß, aber das kann man vielleicht auch pauschal sagen. Ganz, ganz vieles, was auf dem Markt ist, ist gar nicht notwendig.
Also viel hilft nicht immer viel. Und trotzdem, wenn ich jetzt davon ausgehe, ich habe ein Sportpferd, das im Leistungssport eingesetzt wird, das trainiert wird, das morgens in die Führmaschine, dann aufs Paddock, dann gearbeitet wird, nochmal geführt wird, also ideal gearbeitet wird, am Wochenende Turniereinsätze hat, verbunden mit Stress, mit lange auf dem Hänger stehen. Und ich mache mir Gedanken über den Mineralhaushalt zum Beispiel. Man hört ja, die Weiden werden immer magerer. Es gibt generell einen Selenmangel in Deutschland. Das Pferd verliert viele Elektrolyte. Was wäre denn die Basis dafür, zu sagen, okay, was muss ich substituieren? Und hat mein Pferd tatsächlich Mangelerscheinungen? Wäre das ein Blutbild oder was würden Sie empfehlen?
Also prinzipiell kommt es auf die Ration an. Habe ich ein Sportpferd, welches zum Beispiel Heu, Hafer und noch einen Proteinträger bekommt, dann muss ich grundsätzlich noch ein vitaminiertes Mineralfutter einsetzen. Sie haben Selen angesprochen. Deutschland ist ein Selenmangelgebiet, nicht nur Selen. Ich denke auch, dass wir die Jodversorgung, zum Teil haben wir eine sehr hohe Jodversorgung bei den Pferden durch Algenprodukte, zum Teil haben wir eine sehr niedrige Jodversorgung. So, das heißt, das wäre so ein Rationstyp mit Getreide plus ein Eiweißträger plus ein vitaminiertes Mineralfutter. Und das ganz Wichtige, was noch fehlt, ist die Natriumversorgung. Pferde verlieren über den Schweiß sehr viel Natrium, Kalium und Chlorid. Kalium ist im Rauffutter enthalten, Chlorid ist im Grunde genommen auch in den Gräsern recht gut enthalten. Und das heißt, wir müssen im Wesentlichen noch Natrium substituieren. Natrium wird nicht über die typischen Ergänzungen, sei es Mineralfutter, substituiert, sondern wir wollen Natrium ganz gezielt, wenn es Freizeitpferde sind, die nicht so stark schwitzen, über einen Salzleckstein, der nur Natriumchlorid enthält. Haben wir Sportpferde mit hohen Schweißverlusten, so wie Sie das auch skizziert haben, gerade im Sommer, dann wollen wir eigentlich die Elektrolyte, also sprich Natrium, über beispielsweise Speisesalz substituieren. Es gibt eigentlich kein Futtermittel, was nicht mehr, das ist eigentlich das optimale. Nachteil von Speisesalz ist sicherlich, dass die Schmackhaftigkeit nicht so hoch ist, aber wenn ich dem Pferd noch ein bisschen Mesh fütter, kann ich das Salz eigentlich sehr gut kaschieren. Ich verteile es auf 3-4 Mahlzeiten.
Wie viel Gramm empfehlen Sie pro Tag?
Also für ein Sportpferd 600 Kilogramm, was so im Schnitt 10-12 Liter Schweiß verliert, müsste man kalkulatorisch um die 100 Gramm Salz füttern. Das ist in der Regel schwer zu realisieren. Wir empfehlen so als Faustzahl dann 40 bis 60 Gramm Speisesalz, das auf 3-4 Mahlzeiten verteilen. Das kriege ich auch gut eben auch so ein halber gefüttert. Ne? Genau. Ja, ich würde schon ausmessen, weil ich glaube schon, dass viele Leistungsintoleranzen auch durchaus damit zusammenhängen, dass die Pferde zu wenig Natrium bekommen, weil das Bewusstsein, wir haben eine aktuelle Studie durchgeführt, dass Salz gefüttert werden muss, ist sehr, sehr gering und die Leute haben sehr diffuse Befürchtungen, dass der Bluthochdruck zu hoch ist, dass die Pferde zu wenig oder zu viel Harn absetzen. Also es sind sehr interessante Antworten. Viele bringen auch die Salzfütterung mit Magenschleimhautveränderungen in Verbindung und da haben wir auch zusammen mit der GPM eine Studie durchgeführt, wo wir eben Salz an Sportpferde gefüttert haben. Das haben wir dann im schmackhaften Pellet eingemischt und haben das auch eben über 3-4 Mahlzeiten verteilt, waren dann aber auch tatsächlich auf 60-70 Gramm und wir konnten keine nachteiligen Effekte auf die Magenschleimhaut feststellen. Also da kann ich nur zu motivieren, es wird immer wärmer. Man muss ja auch über die Turniere generell nachdenken. Salz gehört mit in die Ration.
Aber vielleicht können wir da einen Hinweis geben, wie man die Salzmenge bestimmen kann, weil gerade gesagt worden ist, ein Teelöffel. Man kann so als grobe Regel nehmen, ein Esslöffel sind 20 Gramm.
Genau, ein Teelöffel ist nämlich zu wenig. Oh, genau.
Okay.
Ich bin ja immer ein großer Fan vom Abwiegen und wird ja alles immer abgewogen. Von daher,
wenn man gerade keine Waage hat, dann kann man.
Und dann wahrscheinlich die Jodvariante in einigen Gegenden.
Nee, eben nicht, weil wir ja. Das wird kompliziert. Nee, eigentlich wollen wir nicht die Jodvariante, weil wenn wir den Rationstyp haben, Heu, Hafer, Eiweißquelle plus vitaminiertes Mineralfutter, dann ist in dem vitaminierten Mineralfutter Jod.
Ich sage ja, Fütterung ist eine Wissenschaft.
Nee, überhaupt nicht. Und ich fütter ja aber Natrium sehr hoch, um die Natriumverluste über den Schweiß substituieren. Aber der Jodbedarf ist eigentlich bei Sportpferden gar nicht viel höher als unter Erhaltungsbedingungen, weil Jod wird faktisch nicht über den Schweiß ausgeschieden. Fütter ich also jetzt ein jodreiches Speisesalz und habe noch ein vitaminiertes Mineralfutter mit Jod, dann führe ich unter Umständen und fütter noch ein Algenmehl, dann habe ich unter Umständen eine sehr hohe Jodversorgung. Ich will aber ja ganz gezielt eigentlich nur Natrium ein bisschen Chlorid substituieren, deswegen auch tatsächlich nur diese beiden Elemente. Mhm. Also so einfach wie möglich.
Und im Winter dann eher ein bisschen reduzieren, weil die Pferde weniger schwitzen, oder ist das nicht unbedingt
das erheblich? Kann man, glaube ich, gar nicht so sagen, ob sie weniger schwitzen. Man kann ja auch wirklich die Dosierung anhand, wie hat das Pferd geschwitzt tatsächlich heute? Dann kann ich ja für die nächsten Tage dann auch die Salzsubstitution einleiten. Wenn es ein Pferd im Winter, es gibt auch Pferde, die im Sommer nicht schwitzen, weil sie vielleicht auch nicht viel bewegt werden, dann kann ich, das reduziere ich das. Also das ist tatsächlich auch ein Nährstoffe, die wir anhand dessen, was tatsächlich auftritt, auch eben ergänzen. Aber es gibt auch viele Pferde, die im Winter schwitzen. Von daher vielleicht auch die mit einem sehr langen Fell. Also von daher kann man es gar nicht so ganz pauschal sagen. Also das sollte man wirklich gucken, was macht mein Pferd und danach eben auch dosieren.
Kommen wir zu denjenigen mit den 1000 Pötten. Und vielleicht zähle ich mich auch ein bisschen dazu. Also man überlegt sich, Mensch, ja, man will keine Mangelerscheinung haben, versucht mal hier dies zu substituieren, da mal das ein bisschen. Ist das sinnvoll und kann man auch die Ergänzungsmittel überdosieren? Und wo ist Vorsicht geboten?
Müssen wir vielleicht kurz zu Beginn erläutern, um was es sich da handelt. Dass wir wieder so eine kleine Definition liefern. Ergänzungsfuttermittel haben wir gerade ja besprochen, die eigentlich zur Rationsgestaltung dazugehören, die man routinemäßig anwendet. Und Frau Tenz, das, was Sie jetzt ansprechen, sind Ergänzungsfuttermittel im eigentlichen Sinne plus Zusatzstoffe, die dann in irgendeiner Form einen heilsamen Benefit haben sollen, der in unterschiedlicher Weise angepriesen wird. Und das wäre mal so der prinzipielle Unterschied. Vielleicht kannst du das noch mehr definieren, Ingrid.
Ich will jetzt vielleicht einfach erstmal, was sind Zusatzfuttermittel? Prinzipiell zählen sicherlich die meisten zu den sogenannten Ergänzungsfuttermitteln. Das heißt, ich ergänze mit diesem Zusatzfuttermittel beispielsweise bestimmte Spurenelemente oder Glykosaminoglykane. Aber im Einzelfall gehören diese Zusatzfuttermittel auch vielleicht sogar zu den sogenannten Einzelfuttermitteln. Da ist dieser große Bereich der Kräuter, die ja sehr beliebt sind. Die Kräuter sind aber faktisch ein Einzelfuttermittel und werden per Gesetz so definiert, dass es eben getrocknete Kräuter sind oder getrockneter Grünschnitt ist, der in irgendeiner Weise noch verarbeitet wird. Ich lege deswegen so viel Wert drauf auf diese Unterschiede, weil wenn es ein kommerzielles Ergänzungsfuttermittel ist und beispielsweise Spurenelemente enthalten sind, die ergänzt werden sollen, dann unterliegt es eben einer rechtlichen Regulation. Die Spurenelemente, da schreibt der Gesetzgeber vor, in welcher Verbindung die Spurenelemente vorliegen sollen. Zum Beispiel wird ja sehr die Diskussion organische, anorganische Verbindung, Zinkoxid oder Zink an eine Aminosäure gebunden. Und das schreibt der Gesetzgeber auch genau vor, welche Verbindungen sind zugelassen. Wenn auch beispielsweise wie Selen, wir haben Selenmangel, aber Selen kann auch sehr toxisch sein. Da gibt es dann auch Höchstwerte, die definiert sind. Das heißt also alles, wo man eben Zusatzstoffe zusetzt in Ergänzungsfuttermittel, da gibt es eine gewisse rechtliche Reglementierung und das muss der Hersteller auch deklarieren. Also man muss natürlich lernen, so eine Deklaration zu lesen, was nicht immer einfach ist, aber letztendlich steht auf den kommerziellen Ergänzungsfuttern alles drauf. Komme ich jetzt in den Bereich der Einzelfuttermittel wie Kräuter, die auch alles Mögliche versprechen, bin ich Hefen. Hefen gehören zu den Probiote. Also wir reden ja einmal von den Saccharomyces als Hefen. Die gehören zu den Probiotika und die sind auch fürs Pferd, also Saccharomyces cerevisiae. Da gibt es verschiedene Stämme, die sind zugelassen. Und das kann ich dann auch unter den Zusatzstoffen oder Futterzusatzstoffen finden. Da finde ich dann auch die Aktivitätsdosis und welche Stämme zugelassen sind. Das hat den Vorteil, diese probiotischen Stämme, die Hefen, das sind auch die einzigen, die beim Pferd zugelassen sind. Auch das möchte ich darauf hinweisen. Wenn also Lactobacillen oder andere Bifido eingesetzt werden, dann ist das rechtlich nicht legal.
Kräuter klingt ja per se immer sehr gesund. Ist das so? Können Sie da noch etwas Näheres zu sagen?
Ja, also wie ich schon erwähnt habe, die Kräuter gehören futtermittelrechtlich gesehen zu den Einzelfuttermitteln, sind also getrocknete und verarbeitete Pflanzen. Und ich reite deswegen so auf das Recht herum, weil diese Kräuter können in den Handel kommen, ohne dass sie in irgendeiner Form auf die Gesundheit etc. beim Pferd überprüft werden. Das heißt, vielfach sieht man Kräuter mit einer postulierten Wirkung auf die Lunge, auf den Bewegungsapparat etc. Es gibt Dinge, da aber gar keine, also der Hersteller, der diese Kräuter auf dem Markt bringt, muss dafür gar keine Studien belegen. Aber faktisch darf er eigentlich mit Einzelfuttermitteln wie die Kräuter keine gesundheitsbezogene Werbung machen. Und das ist leider ein sehr großer Graubereich, dass Kräuter beworben werden, obwohl diese als Einzelfuttermittel mit einer gesundheitsbezogenen Wirkung gar nicht beworben werden dürfen. Und besonders problematisch finde ich auch, dass zum Teil die Zusammensetzung der Kräuter gar nicht bekannt ist. Viele Kräuter haben auch Wechselwirkungen untereinander. Und ich muss ja auch ein Kraut haben, um zu sagen, hat es überhaupt eine pharmakologische Wirkung. Und die Nebenwirkungen kennen wir nicht und die korrekte Dosierung kennen wir nicht. Das heißt, also wird zwar sehr viel auf den Markt gebracht, sehr viele Versprechungen, die aber faktisch eigentlich nicht rechtskonform ist und uns fehlen erhebliche Studien, die überhaupt belegen, dass Kräuter positive Effekte beispielsweise auf dem Atmungstrakt oder auf dem Bewegungsapparat haben.
Zählt da auch der Mönchspfeffer zu?
Der Mönchspfeffer ist tatsächlich, da gibt es einige Studien zu, beziehungsweise eigentlich nur 2, 3 Studien. Einmal eben wurde Mönchspfeffer überprüft bei Pferden, die veraltet gesagt den Cushing haben, beziehungsweise PPID oder Pituitary Pars Intermedia Dysfunction. Man muss da aber ganz klar zu sagen, die beiden Studien, die auf dem Markt sind, belegen eigentlich keine Wirksamkeit von Mönchspfeffer. Aber prinzipiell gibt es erstmal Studien dazu. Deswegen raten wir eigentlich auch nicht dazu, Mönchspfeffer einzusetzen bei einer PPID, sondern eben auf die eigentliche Therapie, die ja auch in einem weiteren Podcast schon besprochen worden ist, beispielsweise die Gabe von Pergolit, beispielsweise als Produkt Prasent. Dann wird immer postuliert, Mönchspfeffer hätte vielleicht einen Einfluss auf Fruchtbarkeitsprobleme beziehungsweise würde sich positiv modellierend auswirken auf rossige Stuten oder sehr hengstige Wallache. Hier muss man klar sagen, liegen keine Studien vor. Und aus meiner eigenen Beobachtung kann ich sagen, dass da Mönchspfeffer nicht wirkt. Aber generell gehört es auch in diese Kategorie hinein.
Kommen wir zu einer weiteren Gruppe Futtermittel, die Hefen. Wozu gehören die und würden Sie den Einsatz empfehlen oder ist auch das eher, ich sag mal, ein Kann und kein Muss?
Also Hefe ist jetzt ein sehr breiter Begriff. Wir haben also quasi einmal Hefen, die sie sogenannten Saccharomyces cerevisiae darstellen. Das sind wiederum, reden wir wieder von den Zusatzstoffen. Und diese Hefen mit verschiedenen Stämmen sind auch für das Pferd zum Beispiel als Verdauungsförderer, Darmregulatoren zugelassen. Das heißt, es dürfen auch nur diese Hefen dann auch in bestimmten Produkten eingesetzt werden. Dann haben wir natürlich noch die Bierhefe. Da muss man natürlich sagen, dass es sich da um deaktivierte Hefen handelt, also die eben auch nicht mehr vermehrungsfähig sind und auch kein Alkohol im Darm bilden, wie einige postulieren. Hier diese Bierhefe, wenn wir darüber sprechen, da haben wir eher so die Vorteile, dass einmal Bierhefe auch wiederum ein sehr proteinreiches Futtermittel ist. Und zusätzlich haben wir eben durch dieses ein Nebenprodukt aus der Bierherstellung, haben wir eben auch sehr hohe Vitamin-B-Gehalte. Also das heißt, wir nutzen einmal die Hefen selber, die Saccharomyces cerevisiae, als Darmregulatoren zugelassen als Zusatzstoff. Wobei ich auch dazu sagen muss, dass die Studien zwar vorliegen, die müssen vorliegen, wenn man es als Zusatzstoff zulässt. Aber ich muss auch sagen, ich werte die Erfolge der Therapie oder der Fütterung von Saccharomyces cerevisiae sehr überschaubar. Es gibt natürlich immer mal einzelne Effekte, wo dann ein Parameter sich verändert und darauf wird dann eine Wirkung postuliert. Ich empfehle sie eigentlich nicht, weil ich eigentlich die Wirkung nicht sehe. Sie werden oft, wenn sie eingesetzt, wenn die Heuqualität nicht stimmt, sie werden ein schlechtes Heu nicht eben verbessern, indem sie Saccharomyces cerevisiae einsetzen. Und die Bierhefe würde ich ganz gezielt als proteinreiches Futtermittel einsetzen oder bei Pferden begleitend zu einer Antibiotikatherapie beispielsweise oder bei schweren Dysbiosen. Damit meine ich nicht die Dysbiose, die von einigen Laboren festgestellt wird, sondern da meine ich schwere profuse Durchfälle, weil da ist es denkbar, dass die Vitamin-B-Synthese mikrobiell nicht funktioniert. Normalerweise versorgt sich das Pferd ja selber mit B-Vitaminen über die Mikroflora. Da empfehle ich dann tatsächlich sehr gezielt auch den Einsatz von Bierhefe.
Und jetzt gibt es ja auch noch weitere Volksweisheit, wenn die Hufe nicht so gut sind, die Hornqualität, dann hört man manchmal von etablierten Tierärzten, dass sie sagen, kipp dem einfach mal eine Dose Vitamalz übers Futter.
Ja, das Vitamalz enthält ja auch entsprechend die B-Vitamine, aber das wird nicht das Einzige sein. Also für die Hufhorngesundheit betrachten wir ja einmal das Biotin, was im Grunde genommen auch die Hufhärte ein Stück weit mit beeinflusst.
Wie lange braucht denn das, wenn ich jetzt sage, mein Pferd hat schlechte Hufe, ich fange jetzt an Biotin zu füttern? Wie lange braucht es, bis es da unten ankommt?
Also man sagt ja mindestens, die Studien sind ja, die kürzeste Dauer sind zwischen 3 und 6 Monate. Die meisten sagen, man muss 12 Monate substituieren. Dennoch würde ich jetzt immer sagen, es ist ja nicht nur Biotin, sondern es sind ja auch die schwefelhaltigen Aminosäuren, die eine große Rolle spielen, vor allen Dingen also das Methionin und das Cystein. Und weil das Cystein, das ist eben so eine doppelte schwefelhaltige Aminosäure, sehr einfach gesagt, ist für die Festigkeit verantwortlich. Das heißt also, wir brauchen bestimmte schwefelhaltige Aminosäuren, damit eben auch diese dieses Keratin, was ja das Protein ist, des Hufhorns, aufgebaut werden kann. Also das heißt, in vielen Fällen reicht es nicht nur, Biotin zu füttern, sondern wir achten auch sehr viel mehr auf die schwefelhaltigen Aminosäuren. Zink spielt auch eine gewisse Rolle. Allerdings sind auch da die Studien überhaupt nicht überzeugend, dass jetzt ein Zink unzureichende Zinkversorgung zu grundsätzlich einer schlechteren Hufhornqualität führt, weil ganz viele Faktoren die Hufhornqualität beeinflussen. Und da ist die Fütterung nur ein Part. Und ich muss auch leider dazu sagen, Studien zu Hufprodukten gibt es eigentlich nur zum Biotin. Die sind schon relativ alt. Ansonsten, obwohl wir eine riesige Auswahl an Hufprodukten haben, liegen kaum Studien davor. Also auch was die schwefelhaltigen Aminosäuren angeht, ob das wirklich Sinn macht, die zu substituieren, nur weil wir den biochemischen Weg kennen. Man muss sagen, die Studienlage ist äußerst bescheiden. Und da würde ich mir auch wünschen, dass man da auch etwas mehr zu macht, weil sie könnten ja ihre Berechtigung haben.
Mhm. Bevor jetzt alle losrennen und sich 1000 Pötte noch zusätzlich in den Schrank stellen, was macht denn Sinn? Würden Sie empfehlen zu sagen, wenn man unsicher ist, ob das Pferd Mangelerscheinungen hat, ein allgemeines Blutbild anfertigen zu lassen und dann gezielt zu substituieren? Oder gibt es eine pauschale Faustregel, dass man sagt, im Herbst füttere lieber X und im Winter Y und im Frühjahr Z? Oder gibt es auch da nicht die eine goldene Regel?
Also prinzipiell vielleicht, um zuerst auf Ihre Blutuntersuchung, auf die Frage zur Blutuntersuchung einzugehen, auch wenn diese sehr vielfältig eingesetzt werden, um Zink, Kupfer, Jod, Mangan, Selenmangel feststellen zu wollen. Blut ist eine Momentaufnahme. Und viele Spurenelemente sind gar nicht im Serum, wir nehmen ja Serum, sondern viele Spurenelemente sind genau in den roten Blutkörperchen enthalten, die wir dann gar nicht bei der Analyse mit treffen. Und es ist ein Transportmedium. Und man kann eigentlich recht pauschal sagen, mit Ausnahme von Selen zeigen die anderen Spurenelemente nicht die Versorgung an. Also zum Beispiel ein hoher oder niedriger Jodwert im Blut sagt Ihnen nichts über die Jodzufuhr. Oder auch genauso das Gleiche beim Zink oder Kupfer. Kupfer ist ein typisches Spurenelement, was in der Leber gespeichert wird. Da kann die Kupferzufuhr sehr marginal sein, aber aus einer vorangegangenen, längeren, kupferreichen Fütterung hat die Leber noch genügend Kupfervorräte und der Kupferwert ist völlig normal. Die einzige Ausnahme, wo man tatsächlich eine gute Einschätzung zur Fütterung hat, das ist Selen. Selen reagiert relativ schnell auf, wenn gerade aus einer mangelhaften Situation und man substituiert Selen, da sieht man sehr schön, dass auch die Selengehalte im Serum ansteigen. Das wäre für mich noch so die einzige Indikation, jetzt, wo man sagt, okay, kann ich einen Herdenstatus ermitteln, wie ist zum Beispiel auf der Weide, nehmen die ausreichend über einen Mineralleckstein Selen auf, weil ich keine Einzelfütterung zuführen kann, dann finde ich, ist das ein guter Parameter. Aber die anderen Mineralstoffe werden zwar alle angeboten, aber auch zum Beispiel Kalzium, das reflektiert was ganz anderes. Durch Hormone wird versucht, dass der Kalziumspiegel im Blut immer konstant bleibt. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen erhöhten Kalziumwert habe, würde ich eher an eine Nierenerkrankung denken als an eine Kalziumüberversorgung. Und bis der Kalziumwert abfällt, fütterungsbedingt, da sind schon so viele andere Probleme. Aber ein niedriger Kalziumwert könnte auch zum Beispiel im Zusammenhang mit einer schweren Kolik stehen. Also das heißt, bin sehr vorsichtig. Also für Selen, da sehen wir einen Zusammenhang zur Zufuhr und den Selen werden alle anderen Spurenelemente, würde ich wirklich davon abraten, diese weiter bestimmen zu lassen. Und viele Mengenelemente, zum Beispiel auch Natrium, wir haben über den Natriummangel oder die Elektrolytsubstitution gesprochen. Der Natriumwert, der bleibt auch bei einer sehr mangelhaften Situation ganz, ganz lange konstant im Blut. Also von daher ist das sehr schwierig. Das Blut würde ich eher nehmen, um Organkrankheiten festzustellen. Wenn man sagt, das Fett magert ab, hat es Leberproblem, hat es Nierenproblem. Dann gäbe es ja noch den Harn. Und da muss man sagen, dass tatsächlich für Jod, wenn man wirklich, ich würde immer die Ration überprüfen, aber es ist ja durchaus, dass man auch im Stall mal eine Versorgungslage überprüfen will, ist tatsächlich der Jodgehalt im Harn bezogen auf den Kreatinin relativ aussagekräftig, wobei man auch über die Studienlage, die ist sehr dünn, aber das ist deutlich besser als den Jodgehalt im Blut zu messen. Und dann gibt's ja noch die Haare. Und da möchte ich wirklich dringend von abraten, den Ernährungsstatus des Pferdes über Haare analysieren zu lassen. Da gibt es eine Studie aus der Humanmedizin und unsere Arbeitsgruppe hat selber eine Studie dazu geführt. Fürs Pferd sind ja im Moment 3 oder 4 kommerzielle Labore, die Haaranalysen machen und die haben alle ganz unterschiedliche Referenzwerte und sie haben bei identischen Haarproben ganz unterschiedliche Ergebnisse. Von daher rate ich wirklich ab, eben die Haaranalyse für die Spurenelementversorgung bei Toxinen, Schwermetalle, also toxische Schwermetalle. Da haben die Haaranalysen durchaus ihren Wert, weil man auch oft langfristig noch eine Intoxikation nachweisen kann, was man übers Blut nicht kann. Aber ansonsten würde ich sagen, die Ration. Das Pferd erzählt mir viel, die Ration sagt mir sehr viel und dann sehr gezielt eben vielleicht Selen oder mal im Einzelfall die Jodversorgung über den Hahn.
Genau, das können wir vielleicht genau so zusammenfassen. Ich würde dir da absolut zustimmen. Die Bestimmung von Spurenelementen oder auch den überhaupt Elektrolyten, die ist notwendig, wenn wir in irgendeiner Form ein krankes Tier haben, zur Diagnostik von Erkrankungen. Ganz klassisch, was gerade schon erwähnt worden ist, Gastrointestinaltrakterkrankungen, Durchfallerkrankungen. Da gehen sehr viele Elektrolyte verloren und dann haben wir echte Defizite. Und dann lohnt sich diese, oder dann ist die Bestimmung unbedingt notwendig, damit wir adäquat substituieren können. Wenn wir aber ein ansonsten gesundes Pferd haben, ist es viel sinnvoller, den Weg über den Input zu wählen, also eine korrekte Rationsgestaltung. Wir haben vorhin schon mal erwähnt, die Bestimmung von Nährwerten in Futtermitteln oder die gute Planung der Futtermittelration, da kann man das sicherstellen und braucht nicht zur Routineüberwachung Blutuntersuchungen zu machen. Das vielleicht so, das kann man, ich glaube, so als allgemeine Regel stehen lassen, oder?
Ja, vielen Dank auch nochmal für diesen Kommentar, weil das ist auch für mich ein wichtiges Anliegen, dass wir auch im Heu mehr Mineralstoffe analysieren, weil ja über das Heu oder auch Heulage schon ein Teil der Mineralstoffe abgedeckt werden kann. Ausnahme Selen. Deutschland ist mehr oder weniger ein Selenmangelgebiet. Es gibt mal so Hotspots, wo auch etwas mehr Selen vorkommen kann. Jod ist auch immer ein Thema. Also von daher ist es für uns, finde ich, auch viel logischer, dass man erstmal guckt, was kommt rein mit Heuanalysen oder wenn wir eben Ergänzungsfutter haben, sei es ein Müsli oder sei es ein vitaminiertes Mineralfutter, da habe ich die Deklaration. Das ist eben das Gute. Der Hersteller ist ja verpflichtet, was zugesetzt wird, muss angegeben werden. Und man muss gerade sagen, bei den großen Firmen, die werden regelmäßig von der Futtermittelüberwachung überwacht. Und wir selber haben auch einen Verein Futtermitteltest und die Abweichungen von dem, was der Hersteller deklariert hat und was dann auch analytisch gefunden worden ist, ist wirklich sehr gering. Das gilt fürs Pellet als auch fürs Müsli. Also das heißt, gerade die großen Firmen können sehr genaue Mischprotokolle erstellen und sind da auch sehr, sehr präzise. Das hilft mir deutlich mehr. Denn wenn ich dann habe ich einen Blutwert, dann muss ich die Ration ja trotzdem überprüfen. Ne?
Und es setzt aber natürlich auch voraus, dass die Pferdebesitzerinnen und Besitzer wissen, wie viel Gramm denn pro Tag oder pro Monat pro Fütterung in ein Pferd gehört. Also wo sind die Grenzwerte? Weil wenn ich jetzt Zusatzfutter wähle und auch nicht so genau weiß, was ist in den Pellets drin, kann es zu einer Überversorgung kommen oder gibt es grundsätzlich keine Überversorgung?
Das gibt wahrscheinlich mehr Überversorgung als Unterversorgung, denn oft wird ja ein Pellet, dann noch ein Müsli, dann wird noch ein vitaminiertes Mineralfutter, dann wird noch ein einzelnes Spurenelement aus einer anderen Dose gefüttert. Also im Prinzip haben wir eher eine Überversorgung als eine Unterversorgung. Einzelne Elemente, wie zum Beispiel Selen, da gibt's alles. Da sehe ich eine Unterversorgung, da passt es oder ist auch eine starke Überversorgung. Genau das Gleiche für Jod. Also das heißt, wir haben schon alle Bereiche. Aber ich weiß das schon, denn die Futtermittel, die ich einsetze, die jetzt nicht gerade Heu oder Hafer sind, aber ein Ergänzungsfutter, da kann ich anhand der Deklaration gucken, wie viel ist drin. Und manchmal ist es ein simpler Dreisatz, wenn ich 100 Gramm von einem Mineralfutter fütter. Und da ist pro Kilogramm 16 Milligramm Selen und ich fütter 100 Gramm, dann kriegt das Pferd 1,6 Milligramm Selen. Dann muss ich natürlich den nächsten Schritt noch gehen. Wie ist denn der Selenbedarf von einem Großpferd? Da kann man natürlich auch dann Institute oder Fachberatung kontaktieren.
Dr. Google.
Oder es steht vielleicht sogar auch im Internet. Aber es ist auch nicht ganz so schwer, wie immer getan wird. Und es ist auch nicht so, dass man gar keine Information hat, weil gerade auf den Ergänzungsfutter das sehr genau deklariert ist. Und jeder wird ja sagen, denke ich mal, die Werte beziehen sich in der Regel auf Kilogramm und dann gucke ich, wie viel ich fütter. Und gerade auch beim vitaminierten Mineralfutter sollte ich mich schon recht genau an diese Dosierung halten. Also manche füttern plötzlich nur 20% von der Empfehlung. Dann kann es nicht stimmen, weil es dann zu wenig ist. Manche steht leider auch manche Dosierungsempfehlungen da, die ich auch nicht nachvollziehen kann, füttern das Doppelte, weil sie denken, mein Pferd kommt jetzt in Fellwechsel oder es ist Winter und er braucht mehr Mineralstoffe. Das war ja auch eine Frage, die Sie hatten. Also wir sollen nicht im Winter plötzlich das Doppelte von Mineralstoffen geben oder im Frühjahr. Ich glaube, wir müssen es auch mal ertragen, dass zum Beispiel im Fellwechsel im Frühjahr das Pferd mal 1-2 Wochen nicht ganz glänzend ist, sondern das Fell abwirft, kann man ja auch mal schön abspritzen. Aber es sollte nicht ausgeglichen werden, indem ich bestimmte Mineralstoffe einfach das Doppelte oder Dreifache. Denn alles, was über dem Bedarf ist, muss in irgendeiner Weise entweder ausgeschieden werden, im besten Falle. Das ist zum Beispiel vom Mangan. Mangan wird aufgenommen, wenn es im Überschuss ist, wird dann aber über die Gallenflüssigkeit wieder schnell ausgeschieden. Dann habe ich aber Spurenelemente wie Kupfer. Da ist der Körper in gewisser Weise gezwungen, Kupfer in der Leber zu speichern. Also nicht immer ist das so ganz optimal, diese Überschüsse. Von daher sollte man sich schon recht nah an den Bedarf orientieren. Das ist ja auch kein Minimalbedarf, sondern es ist ja schon ein Optimalbedarf.
Und ich drehe den Spieß einmal um. Gibt es Beispiele aus Ihrem Klinikalltag, bei denen falsche Fütterung von Kraft- oder auch Ergänzungsfutter, gut, Kraftfutter kann ich mir vorstellen, aber auch Ergänzungsfutter Grund einer Erkrankung war, die erst nicht mal so ganz sichtbar war auf den ersten Blick?
Die Leute, die bei mir also sozusagen Rat suchen, die haben in der Regel eine Diagnose. Das heißt, unser Klientel ist im Wesentlichen von Kliniken und Praxen, wo eben das Pferd auffiel mit einer bestimmten gesundheitlichen Störung und dann wird die Fütterungsberatung in Anspruch genommen. Wir sind eine universitäre Einrichtung, also wir beschäftigen uns natürlich sehr viel mehr mit Problemen. Aber es gibt natürlich auch andere Stellen, die eine Routine-Rationskalkulation übernehmen. Also sagen wir mal sehr deutlich und auch immer in aller Munde ist natürlich eine hohe Stärkeaufnahme, sei es über Hafer, sei es über Gerste oder über ein getreidereiches Ergänzungsfutter. Aber da reden wir dann auch deutliche Mengen über 3-4 Kilogramm. Das sind die Magenschleimhautveränderungen. Das ist also sicherlich sehr markant. Dann würde ich auch ganz einfach sagen, die Überversorgung, also die Adipositas sehe ich für mich auch eins der wesentlichen Probleme, wo das ist aber sicherlich eine Kombination aus viel Rauffutter, viel Weide, dann vielleicht noch energiereiche Ergänzungsfuttermittel, dann noch Mesh und so weiter. Also so ein Aufsummieren von Energie. Das würde ich sagen, ist mit einer der schwereren Fütterungsfehler, die ich eigentlich dann auch wiederum täglich sehe, weil die Pferde dann entweder mit einer Hufrehe auffallen oder eben auch beispielsweise Insulin gemessen worden ist, wo dann der Tierarzt sagt, Mensch, da könnte sich was entwickeln. Also das würde ich schon sehen. Und dann sehen wir natürlich im Einzelfall mal eine Selenmangelversorgung, vielleicht dann auch mit muskulären Problemen in Verbindung, wobei sicherlich das Fohlen eher das Problem da ist. Also die klassische Weißmuskelerkrankung, die war auch lange Zeit weg. Jetzt gibt es auch tatsächlich wieder Fälle. Vitamin-E-Mangel kommt häufig vor. Den sehen wir tatsächlich auch, wenn viel ergänzt wird, weil viele Ergänzungsfutter nicht so hohe Vitamin-E-Gehalte haben und im Heu nach einer Lagerung kaum noch Vitamin-E enthalten ist.
Wie zeigt sich das klinisch?
Also ein Vitamin-E-Mangel, der ist oft sehr unspezifisch. Der kann beispielsweise mit muskulären Problemen in Verbindung stehen. Vitamin-E-Mangel ist auch durchaus, dass wir Fruchtbarkeitsprobleme erwarten können bei Stuten. Vitamin-E-Mangel wird auch durchaus mit einem relativ schlechten Immunstatus in Verbindung gebracht. Also es ist relativ unspezifisch, aber da sehe ich durchaus auch in Rationen häufig noch Nachbesserungsbedarf, wobei man muss trotzdem sagen, 60% der Rationen, die ich kalkuliere, habe ich eher deutlich Überschüsse, als dass wirklich ein eklatanter Mangel vorliegt.
Und jetzt studiere ich ja diese Futtermittel oder die Ergänzungsmitteletiketten sehr gründlich und das klingt immer sehr doll. Also zum Beispiel gibt es ein Präparat, das erklärt mir plausibel, dass gerade im Winter auf den Weiden oder die Pferde kein frisches Gras bekommen. Im Gras ist aber Vitamin K drin, das fehlt dem Pferd und das ist aber wichtig für die Knochenstruktur und deswegen muss man das substituieren und um einfach festere, haltbare Knochen zu bekommen, bis hin zu, da wachsen sogar die Chips wieder an und fest. Ja? Was ist dran an solchen Mitteln, eher Finger weg oder schaden sie auch nicht?
Also ich würde auf jeden Fall sagen, Finger weg, weil es ist so, dass wir natürlich Vitamin, also wir haben ganz unterschiedliche Formen von Vitamin K. Eine Form haben wir tatsächlich eben über das Gras die Zufuhr, aber die wesentliche Vitamin K-Versorgung ist ja, dass das Pferd es selber produzieren kann. Und wir gehen eigentlich nur davon aus, also da gibt's eine Studie aus den USA, auch schon recht alt, und ich bin auch nicht ganz überzeugt, dass eventuell das Fohlen oder das Jungpferd nicht ausreichend selber Vitamin K synthetisiert wird, wo man vielleicht darüber nachdenken muss, Vitamin K, weil es ja eben auch einen erheblichen Einfluss auf den Knochenstoffwechsel hat, hat. Aber prinzipiell war diese Studie auch nicht so überzeugend. Normalerweise ist in jedem, also versorgt sich das Pferd eigentlich selber über die Mikroflora mit Vitamin K. Deswegen ist es nicht angezeigt bei einem gesunden Pferd, was nur einfach routinemäßig jetzt nicht auf die Weide kommt, Vitamin K zu ergänzen, weil solange die Rauffutterzufuhr stimmt, wird auch die Vitamin K-Synthese ausreichend sein. Oft sind ja auch diese Produkte leider gekoppelt mit Vitamin D. Und man muss da eben auch dazu sagen, jedes gängige vitaminierte Mineralfutter enthält ja schon Vitamin D. Dazu kommt auch, dass der Vitamin D-Gehalt im Heu durchaus ausreichend ist, weil also wo viel Sonne drauf geschienen ist, da habe ich auch im Heu recht hohe Vitamin D-Gehalte, und Vitamin D wird deutlich weniger im Heu abgebaut als zum Beispiel das Carotin oder das Vitamin E. Und wenn ich dann schon sehr viel Vitamin D über das Mineralfutter habe und gebe dann noch ein Produkt für Knochen, wo Vitamin K und Vitamin D drin ist, dann komme ich sehr leicht gerade beim Vitamin D auch in eine Überversorgung.
Ich glaube, das können wir an der Stelle gut zusammenfassen. Das ist eigentlich das Resümee von dem Gespräch, dass man eben die Rationsgestaltung durchaus einfach halten kann und zu einer absolut angemessenen Versorgung kommt. Und in dem Moment, wo man mehr und mehr Zusatzfuttermittel oder verschiedene Arten von Zusatzfuttermitteln wählt, weil die das eine oder andere in Aussicht stellen, an worauf sie gut wirken, weil da halt unterschiedliche Spurenelemente, Vitamine oder was auch immer vorhanden sind, dann kann es eben zum Schluss zu einer Fehlversorgung kommen. Also diese 1000 Pötte führen dazu, dass es in irgendeiner Form zu einer Fehlversorgung kommt. Überversorgung von dem einen, Unterversorgung zum anderen. Auf jeden Fall geht das Gleichgewicht verloren. Insofern ist das durchaus sinnvoll, eher das Ziel zu haben, eine einfache Rationsgestaltung anzustreben. Und dann, wenn eine Notwendigkeit, zum Beispiel eine Krankheit gegeben ist, dann gezielt zu schauen, was fehlt, oder gezielt zu schauen, was ist der Grund für eventuell eine Abmagerung, chronische Abmagerung, und dann ganz gezielt zu substituieren. Das wäre der Weg. Und so kennen wir das auch in der Klinik. Die Tierbesitzerinnen, die kommen, weil das Pferd schlecht aussieht, abmagert, und dann ist der übliche Weg so, dass man versucht abzuklären, liegt da ein organisches Problem zugrunde, und da kann man durchaus zum Ergebnis kommen, das ist gar nicht mal so selten, dass wir sagen, nee, organisch fehlt da überhaupt nichts, das ist eigentlich ein gesundes Pferd, das einfach in irgendeiner Form mangelernährt ist. Und dann ist bei uns der Weg zur Tierernährung der nächste. Dann wird eine Rationsprüfung gemacht. Von uns aus wird das Fütterungsmanagement geklärt. Das ist auch nicht selten ein Problem, dass man zum Beispiel ein in einer Herde gehaltenes Pferd hat, das rangniedrig ist zum Beispiel, deshalb vermindert Zugang zum Futter hat, und das häufig schon ein Teil des Problems erklärt. Oder dann qualitativ minderwertiges Futter verabreicht oder angeboten wird. Und das letztendlich, dieses Gesamtbild, dann dazu führt, dass Pferde in irgendeiner Form mangelernährt sind. Und dann kann man die Fütterung entsprechend anpassen.
Also mein Resümee ist, die Pötte kommen weg. Lieber one apple a day keeps the doctor away.
Ja.
Und gut gemeint ist nicht immer gut gemacht. Ich habe wieder sehr viel gelernt heute. Also ganz vielen Dank für diese spannenden Einblicke und bedanke mich für das Gespräch.
Ja, vielen Dank, Frau Tenz, dass Sie da waren, und natürlich dir, Ingrid, dass du heute auch wieder zur Verfügung warst.
Ja.
Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.
Wir verabschieden uns jetzt erstmal in die Sommerpause. Bis dahin empfehlen Sie uns gern weiter und schicken uns auch Ihre Themenwünsche. Einfach per Mail an podcast@gpm-vet.de. Also podcast@gpm-vet.de.